Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heißt das jetzt ein Graffito oder ein Graffiti? Da gibt es, nicht nur bei mir, Unsicherheiten. Sonst ist Graffiti ja eigentlich ein ziemlich guter und einprägsamer Name für eine Kunstform, eine Subkultur. Wie aber kam denn Graffiti, die Subkultur, zu ihrem Namen, so offiziell in der Öffentlichkeit? Es war im Sommer 1971, ganz offiziell in einer altehrwürdigen Zeitung in New York. Das hat jedenfalls Love Überland rausgefunden.
Sometimes it seems as if the Vandals live again and have invaded the United States of America.
Manchmal scheint es, als seien die Vandalen wieder zum Leben erwacht und seien in die Vereinigten Staaten von Amerika eingefallen. So bildhaft berichtete der Reporter eines Fernsehsenders über das neue Phänomen der Kritzeleien auf allen möglichen Untergründen im Stadtbild von New York. Ein Phänomen, das die Erwachsenen nicht verstanden und das sie offensichtlich beunruhigte.
The whole idea, if you had a nice handwriting and they saw your name there, that meant you were there.
Die ganze Idee war, wenn du eine schöne Schrift hattest und sie deinen Namen da sahen und dort und dort und dort, dann hieß das einfach, du warst da. So erinnert sich der Graffiti-Schreiber Bammer. Denn nicht die Aussage war politisch, sondern das Wandbemalen an sich. Das Hinterlassen eines Beweises der eigenen Identität in dieser lauten, großen Stadt. Zuerst passierte das mit kleinen Tags, also den Namenszügen der selbstgewählten Synonyme auf irgendeiner leeren öffentlichen Fläche hinterlassen, egal ob nun Hauswand, Laternenmast, U-Bahn-Scheibe von innen und vor allem unbedingt U-Bahn-Wagen von außen. Dann kamen die Sprühdosen in Mode, mit denen man flächiger schreiben konnte als mit den Markern und die der Überlieferung nach gerne aus den Reklameauslagen von Heimwerkergeschäften geklaut wurden. Die Namenszüge wurden, damit sie mehr auffielen, jetzt aufgeblasen wie gemalte Buchstaben aus wabbelnden Luftballons. Das wurde Bubble-Style genannt. Dann kam Wild-Style mit kaum entzifferbar ineinander verschlungenen Buchstaben. Und 1974 fingen die ersten Writer dann an, aus den Buchstaben Illustrationen zu machen, mit viel Farbe, 3D-Effekten, Zeichenwolken und Cartoon-Figuren drumherum. Und schließlich begannen sie, Gemälde auf die Wand zu sprühen, Murals in Crews organisiert. Und das ultimative Ding war, ganze U-Bahn-Züge in einer Nacht mit einem Peace zu schmücken. In New York hatte all das angeblich mit einem Teenager namens Julio 204 angefangen, 1967. Aber der, dessen Tag man am häufigsten sah, war Taki 183, ein Fahrradkurier aus Washington Heights, einer griechischen Nachbarschaft nördlich von Harlem, der an jeder Ampel und bei jeder Pause seinen Tag hinterließ. Und bald konnte man 40 Blocks weit gehen und sah überall den Namenszug Taki 183.
Greeks would know that Taki was short for Dimitraki.
Griechen wussten, dass Taki die Kurzform für Dimitraki ist. Meine Mutter nannte mich so und ich dann eben auch. Die 183, die Nummer meiner Straße, habe ich wohl aus Respekt für Julio 204 zugefügt. Ziemlich unrebellisch, eher lieb, dieser Taki 183. Aber als dann die New York Times im Juli 1971 ein Interview mit ihm brachte, undercover natürlich, wobei sie das ursprünglich aus der Archäologie bekannte italienische Wort für informelle Wandinschriften Graffiti benutzte und dem Phänomen einen knackigen Namen gab, da brach plötzlich eine Welle von Tags über die Wände von New York City herein.
And who are the culprits?
Und wer sind die Übeltäter? Fragt diese Reporterin.
Not surprisingly, they're kids.
Nicht überraschend sind es Kinder, die meisten männlich, die meisten um die 15 Jahre alt, die meisten arm und die meisten, was Psychologen als vernachlässigt bezeichnen würden. Und es dauerte nicht lange, bis der Bürgermeister von New York City der Graffiti-Subkultur den Krieg erklärte, mit Überwachung und Strafen. Aber das steigerte nur den Mythos dieser neuen Ausdrucksform. Dabei war es eigentlich so einfach.
Graffiti writing to me was escaping the pressures of the ghetto life.
Für mich war Graffiti-Writing eine Flucht aus dem Ghetto-Leben. Dieses Leben beinhaltete eine Menge Drogen, Gangmorde, eine Menge Riffraff. Writing war meine Flucht. Das war besser, als meinen Bruder auf der Straße umzulegen.
That was better than killing my brother on the street.
Das erzählt Daryl McRae, der in Philadelphia, der anderen Graffiti-Geburtsstadt, schon 1965 angefangen hatte, seinen Namen überall zu hinterlassen. Er ist ein wandelnder Graffiti-Mythos. Sein Szenename war Cornbread, weil er so verrückt nach Maisbrot war. Und es heißt zum Beispiel, Cornbread habe einen Polizeiwagen bemalt, während ein Kumpel die Beamten im Wagen in ein Gespräch verwickelt hatte. In den Knast kam er aber nur einmal. Eines Tages ging ich zur Arbeit. Ich hatte einen Job in einer Backwarenfabrik und ich öffnete die Zeitung und las einen Artikel über meinen eigenen Tod. Als Cornbread daraufhin einen Elefanten im Zoo von Philadelphia mit dem Satz »Cornbread, die Legende lebt« anmalte, und zwar auf beiden Seiten, da wurde er erwischt. Von 71 bis 74 dauerte die Aufregung um die Schrift an der Wand und an den U-Bahn-Zügen an. Und in diesen 3 Jahren hatte die Graffiti-Kultur eine überbordende Formen- und Farbensprache entwickelt. Eine Explosion der Buntheit gegen das Schwarz-Weiß-Denken der Gesellschaft. Dann flaute das öffentliche Interesse ab. Die Sprüher malten weiter, die Anfänger hinterließen ihre Tags, Psychologen, Soziologen und Pädagogen versuchten, das Rätsel Graffiti zu entschlüsseln. Doch erst als clevere Marketingleute der Unterhaltungsindustrie Anfang der 80er anfingen, Graffiti mit Rappern, DJs und Breakdance in eine Tonne zu werfen und als Teil der Hip-Hop-Kultur zu verkaufen, da blühte das Interesse am Bemalen des öffentlichen Raums wieder auf. Und dann auch in Europa.
Love Überland über die Namensfindung einer Subkultur. Und, da will ich jetzt keine Fragen offen lassen, der Duden sagt, das Graffiti oder das Graffito geht beides.